Ich begrüße euch hier, die Gemeinschaft derer, die mit Gott Verbindung haben wollen, dass wir heute Beschenkte sein wollen, dass wir diese Ruhe und diese Begegnung mit Gott haben wollen, mit unserem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. So begrüße ich euch alle hier ganz herzlich. Auch alle, die nicht hier sein können, das ist ganz schade, aber euch an den Bildschirmen möchten wir auch ganz, ganz herzlich begrüßen, freuen uns, dass wir so Gemeinschaft leben können. Ja, in diesem Lied haben wir jetzt gesungen, dass unsere Lasten, unsere Sorgen abfallen können, dass wir Masken ablegen können. Und die letzten Tage war es ja jetzt schon so, dass wir im Licht merken, wie warm das ist, wie gut uns das tut, in einem Licht zu sein, in der Sonne draußen zu sitzen. Wir können das wirklich in Deutschland gut nachvollziehen, wenn es dunkel ist und kalt oder wenn es Licht ist und warm. In deinem Licht wollen wir leben. Deinen Willen wollen wir tun. Uns das Herz erwärmen lassen an diesem Vormittag, in diesem Gottesdienst. Ich möchte zu Beginn beten. Herr, Schöpfer unseres Lebens, ich danke dir. Ich danke dir und lobe dich, so wie wir das gestern auch im Lobpreisgottesdienst schon getan haben, dass du uns geschaffen hast und dass wir wissen, du bist der Herr dieser Welt. Und du hast das Licht auch gemacht, um uns ganz deutlich zu machen, was es heißt, im Licht zu leben, erwärmt zu werden von deiner Liebe. Und wir danken dir, dass wir hier so sitzen können in deiner Liebe, im Frieden, in Ruhe diesen Gottesdienst feiern können. Wir loben und preisen dich dafür. Wir denken an alle, die heute auch Gottesdienst haben, dass du überall präsent bist mit deiner Macht und deiner Kraft. Vor allen Dingen an die, die sich vielleicht jetzt heimlich und in Angst treffen müssen, dass du es bist, der ihnen deine Nähe, deine Zuwendung schenkt. Und alle, die in tiefer Not sind, Herr, erbarme dich. Wir beten heute für alle, die in den Regierungen, die sich um Frieden bemühen, dass du einfach gute Gedanken und gute Wege führst. Wir bitten dich, erhalte uns Frieden hier im Land und lass du wieder auch in der Ukraine, ja, greife ein. Greife mit deiner Macht und Kraft ein. Vater, wir wollen dir auch unsere Missionare hinlegen, dass der Florian Förg beerdigt wurde. So beten wir, dass die Familie, die Frauen, das Kind, dass du sie tröstest und bei ihnen bist. Für alle, die da wirklich unterwegs sind mit dir, dass du ihnen nahe bist. Segne die Biene, wenn sie jetzt im Reisedienst hier in Deutschland unterwegs ist und von dir erzählt, dass du ihr ganz viel Kraft gibst und viel Freude und gute Begegnungen. Wir beten für Annika und Alex und den Isaia, dass du auch ihnen begegnest in der Gemeinschaft. Ja, jetzt wollen wir dir diesen Gottesdienst, ja, mit dir feiern, dir danken, dass du es bist, der uns hier dienen will. Amen. Ja, wir singen unser Lied, das nächste: Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für dich. Stopp, jetzt muss ich ganz noch, hier ist nämlich jemand gekommen. Das müssen wir heute aber würdigen. Hier ist nämlich ein Geburtstagskind unter uns, ganz kurz angereist. Ja, cooli, der David hat heute Geburtstag und feiert ihn heute im Gottesdienst hier. Das finde ich richtig toll, dass ihr den Geburtstag mit einem Gottesdienst beginnt. Und ich sehe schon, du hast hier eine tolle, eine Krone auf. Ich habe nämlich eigentlich auch eine Krone für dich, aber jetzt brauchen wir nicht noch eine Krone. Das finde ich ja toll. Ich wusste nämlich nicht so ganz genau, ob das noch zeitgemäß ist oder ob du sagst, es ist zu kitschig. Es ist nämlich niemals kitschig, eine Krone zu tragen, weil wir ganz genau wissen, dass Gott der ist, der die Welt geschaffen hat und er ist der König der Welt und wir sind seine Kinder, wir sind praktisch Königskinder. Ich habe auch da einen Ring, eine Krone, die mich immer daran erinnert. Und so schicken wir dir jetzt Grüße und wollen dir auch ein kleines Geschenklein geben. Komm mal kurz her, das kannst du dann miteinander mit den Kindern feiern und da drüben richtig Halligalli machen. Ne? Herzlichen Glückwunsch, gut. Also alle, die wissen, um was es heute in der Predigt geht, die müssen mal ganz still sein. Die dürfen nichts verraten, okay? Ich will euch heute darum bitten, vor allem die Kinder, dass wir mal einen Bibelvers erratet, das ist sehr schwer, der heute in der Predigt das Hauptthema ist. Aber ihr seid schlau. Ihr habt ja letzte Woche schon einen Vertrauenstest gemacht. Seid ihr in die Arme eures Papas gefallen, rückwärts. Seid ihr auf den Boden gefallen oder haben sie euch aufgehoben? Die haben euch aufgehoben, ne? Das sind richtig starke Papas. Und so ein starker Papa ist Gott im Himmel, der auch für uns Erwachsenen so ist, dass wir wirklich uns in seine Arme fallen lassen können. Also letzte Woche ging es ums Vertrauen, aber heute geht es auch um Vertrauen. Ja, ich gebe euch zu diesem Bibelvers ein paar Tipps. Und zwar liegt hier unten, ist schon was aufgebaut. Das hat ganz viel mit diesem Bibelvers zu tun, okay? Der Manfred und die Gisi, die haben ja hier ganz viele Körner mitgebracht. Es geht nämlich schon einmal ein bisschen auch um Körner. Es ist egal, ob das Hafer, Weizen oder Dinkel oder was es ist. Also es geht nicht nur um Körner, sondern um verarbeitete Körner. Wenn jetzt die Kinder, könnt ihr euch schon vorstellen, um was es da geht, wenn Körner verarbeitet waren, was ist denn dann? Ihr könnt ruhig sagen, was ihr wollt. Genau, dann wird es Mehl. Sehr gut. Genau, und das Produkt, was in diesem Bibelvers steckt, das ist dann auch weich und duftend. Es ist manchmal schwarz und manchmal weiß. Und ich mag das, wenn es ganz frisch gebacken ist und ich ein Stück abschneiden kann und Butter drauf machen kann. Oh, was meint ihr, was das ist? Brot, genau, sehr gut. Es geht heute um Brot. Hier ist es, ein Laib Brot. Und um was geht es noch? Das sieht man ganz deutlich. Und? Um Wasser geht es, genau. Sehr gut. Ein altes Sprichwort sagt, altes Brot ist hart. Kein Brot ist hart. Kein Brot zu haben ist ganz hart. Wer von euch isst denn gar kein Brot? Das würde mich mal interessieren. Gibt es jemand in Deutschland, der kein Brot isst? Toast zählt schon zu Brot, das ist richtig, ja. Ja, es gibt ja so viel Auswahl, also da findet wirklich jeder was, ne? Ja, ich sag euch den Bibelvers und er wird auch hier stehen, den kennt ihr von Johannes 6. Kennt ihr den? Was sagt Jesus? Ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens sogar. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals durstig sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn man jetzt sagt, man ist jetzt einmal so richtig stark im Leben, man futtert sich mal so richtig voll, dann braucht man nie mehr was zu essen oder zu trinken. Bei uns geht es gar nicht als Erwachsene, gell? Und als Kinder schon überhaupt nicht. Gell? Ihr braucht dann immer wieder mal zwischendrin was zu trinken und was zu essen. Wisst ihr, wie lange ein Mensch ohne Essen auskommt? Wie viele Tage? Schätzt mal, ihr könnt alle mitschätzen. 30 Tage schätzt der Horst. 40. Ja, ist noch zu wenig. Man hält länger aus ohne Essen. Also der ein Mensch, der ist dann aber wirklich auch gestorben nach 73 Tagen. 73 Tage war das Höchste, was jemals ein Mensch ausgehalten hat, ohne Essen, und dann ist er gestorben. Aber das ist beim Trinken noch ganz anders. Was meint ihr denn, wie viele Tage ein Mensch ohne Trinken auskommt, also bis er stirbt? Genau, sehr gut. 2 bis 4 Tage höchstens. Also das Wasser ist ganz wichtig. Ja, wir brauchen wirklich immer wieder ein Stück des Brotes Lebens. Wir haben es gerade gesungen. Es ist wichtig, dass wir regelmäßig, deswegen gibt es die Mahlzeiten, dass wir regelmäßig etwas essen und etwas trinken, damit wir wirklich stark bleiben und stark sind. Ja, das ist wie damals, wie heute. Ich habe mich bei dem Vers, musste ich echt noch sagen, habe ich noch überlegt, wie ist das in Malaysia oder in China oder in Ländern, wo es eigentlich fast kein Brot gibt. Da müsste das heißen, ich bin der Reis des Lebens zum Beispiel. Aber das stimmt nicht. Also überall auf der Welt steht in der Bibel, ich bin das Brot des Lebens. Also das muss dann jedes Land für sich übersetzen praktisch. Aber damals wie heute, wir werden das jetzt dann hören, da gab es viele Wunder. Gott hat Menschen satt gemacht. Jesus hat Menschen satt gemacht. Und wir merken, dass wir auf Wiederholung aus sind. Wir brauchen immer wieder was zum Essen und zum Trinken. Wir in Deutschland, wir haben ja da gar kein Problem, weil wir haben ja so viel zu essen und zu trinken. Bei euch wird immer was daheim sein im Kühlschrank, oder? Genau. Überhaupt kein Problem. Aber Jesus spricht hier nicht von diesem Brot und von diesem Wasser. Er spricht von ganz was anderem noch. Das werden wir jetzt dann in der Predigt hören. Es geht hier um Wünsche und Sehnsüchte. Die hat ja jeder von uns. Ja, denkt da mal dran, was ihr die letzten 2 Wochen für Wünsche hattet. Und Jesus sagt, bei mir könnt ihr satt werden.
Ja, danke Christine. Das führt mich schon, deine einleitenden Worte, gleich zum Thema. Und ich möchte auch, bevor wir zu dem Text kommen, der heute Predigttext ist, noch ein paar Sachen zu den Dingen sagen, die vorher passiert sind, nur so zusammenfassend. Also was vor diesem Text geschah, war, dass Jesus, und ich freue mich, dass es heute ganz intensiv um ihn und seine Person geht, viele Kranke geheilt hatte. Und das Volk ist ihm dann so nachgetigert, wollte ich jetzt fast sagen, ich sage es einfach. Und ist ihm halt auf Schritt und Tritt gefolgt. Und dann ist immer wieder Jesus auf den Berg verschwunden. Dann kam er wieder vom Berg und hat ein weiteres Wunder getan, die Speisung der 5000. Brot und Fisch. Um Fisch geht es heute nicht. Den haben wir jetzt auch nicht da. Das ist auch gut so. Dann bleibt der Duft angenehm. Und dann wollten sie ihn zum Brotkönig machen. Dann ist Jesus wieder auf dem Berg verschwunden. Und Jesus ist dann seinen Jüngern nicht auf normalen Wege gefolgt. Die sind nämlich dann über den See gefahren. Und ist ihnen gefolgt, ist irgendwie verblüffend, dass er ein Wunder tut, um dem Volk zu entkommen. Er ist nämlich auf dem Wasser gegangen. Auf dem Wasser vor dem Volk quasi nicht geflüchtet, aber er wollte ihnen aus bestimmten Gründen aus dem Weg gehen. Und es ist ja eigentlich auch kein Wunder, dass alle Jesus suchen nach dem, was da passiert ist. In Klammern, am Ende von der ganzen Geschichte war er trotzdem fast ganz alleine. Da waren weniger Leute um ihn rum, wie hier jetzt im Raum sind. Also dieses Ich bin das Brot des Lebens, dieses Wort ist sehr kontrovers. Aber es ist verständlich, dass sie ihm erst einmal gefolgt sind. 5000 Menschen oder mehr, es waren ja immer die Männer genannt, Frauen und Kinder wahrscheinlich auch noch, wurden satt ohne das, was da war. Und haben dann eben gedacht, den machen wir zum Präsidenten. Und würden wir das, nehmen wir mal an, das Fußballstadion in Bayreuth wäre voll und alle wurden satt von einem Menschen, der ein paar Fische und Brote vermehrt hat, würde man, glaube ich, hingucken und schauen, wer das gemacht hat. Ich glaube, das würde uns schon interessieren, sage ich mal. Sie wollten seine Wunder sehen und genießen, aber schon mal von vornherein, sie wollten nicht wissen, wer er ist. Und Jesus entzieht sich. Der vermeintliche Brotkönig entzieht sich, das Brot des Lebens war jetzt erstmal weg. Und wenn die Bibel dieses Bild des Brotes verwendet als die für den Erlöser der Welt, dann, wie die Christine schon wunderbar erzählt hat, dann können wir Deutschen uns die Bedeutung gut vorstellen. Das ist für uns so zentral, das Brot als Lebensmittel. Und damals in Israel war es genauso. In ähnlicher Form zentral. Brot war verständlich. Ich habe mal nachgeguckt, ich wusste nicht, dass es ein Brotinstitut in Deutschland gibt, aber es gibt wohl 3000 verschiedene Sorten Brotspezialitäten. Also jetzt in verschiedenster Weise gebacken, finde ich einen Hammer. Und damit können wir gut was anfangen mit dem Begriff, genau wie die Juden damals. Und ich habe einmal geguckt, was andere Länder, eben wie du gerade gesagt hast, mit Reis, das tägliche Reis, den täglichen Reis gib uns heute. Bei den Eskimos wird es vielleicht heißen, den täglichen Seehund gib uns heute. Weil da normalerweise nicht so viel Korn wächst in Grönland oder so. Die haben ihre Kalorien durch Seehundfett gestillt. Ja, also woanders ist vielleicht nicht ganz so verständlich, mittlerweile sicher. Ich habe schon gefragt, ich habe das drin, wenn ich so mir vorstelle, so ein Bucherbrot und du drückst da so drauf auf den Leib und es knirscht so schön, ne? Und das Innere, wenn noch so warm ist, dann die Butter so ein wenig zerläuft und so, oh, genial, besser geht's nicht. Und Petra und ich, als wir aus Peru zurückgekommen sind, wir haben uns ganz schnell ein Bucherbrot gekauft. Herrlich. Und die super krosse Kruste hat mir auch gleich einen Zahn gekostet. Also das erste deutsche Brot gleich. Der Zahn war allerdings schon etwas lädiert. Aber er hat wenigstens bis nach Peru gehalten. Ja, und ich glaube auch, dass im Bild geblieben die Juden sich ein Stück weit die Zähne am Jesus ausgebissen haben in unserer Geschichte. Und Jesus hatte sich eben vor diesen Vorstellungen, vor diesen falschen nach dem Brotwunder auch vor seinen Bewunderern erst einmal verborgen und zurückgezogen. Aber das Volk war ihm auf den Fersen. Im Vers 23, im Kapitel 6 vom Johannesevangelium steht, da beginne ich, so abschnittsweise würde ich das gern auslegen, da kamen dann andere Boote vom Tiberias nahe zu der Stätte, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr die Danksagung gesprochen hatte. Also das war dann die Brotvermehrung bei den 5000. Und als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum, da war ja Jesus zu Hause, und suchten ihn. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hergekommen? Also sie konnten sich nicht erklären, wie sie Jesus verpasst haben konnten. Und sie wussten nicht, dass Jesus eben durch ein Wunder, dass er zu Fuß über den See gelaufen war, zu seinen Jüngern und auf die andere Seite. Und Jesus wollte nicht, was sie wollten. Und daher zog er sich zurück. Er wollte nicht Brotkönig werden. Er wollte etwas anderes. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Zeichen waren passiert durch Jesus. Kranke hatte er geheilt. Und Zeichen, das war, hat zu Zeichen gehört, die allen Juden klar waren. Wenn Blinde sehen, Lahme gehen, Armen das Evangelium gepredigt wird und Gefangenen, dass sie frei sein sollten, dann passiert etwas Großes. Das war ganz klar, steht im Jesaja. Und das heißt, der Messias ist da. Das war ein Zeichen dessen, der da kommen soll im Namen Gottes, der sein Volk erlösen würde. Aber dem Volk waren die Zeichen wohl nicht so wichtig. Nicht einmal solche Zeichen. Also ich meine, uns denke ich schon, würden die vom Stuhl hauen. Ne? Aber ihnen war wohl eher dieser mit Brot gefüllte Bauch interessanter, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Deswegen waren sie da. Und er wollte, glaube ich, keine Missverständnisse auslösen, weil Jesus, der hat ja dann diese 5000 gesehen und wollte einfach deren Bedürfnisse stillen, weil die Hunger hatten. Das war ihm ein Anliegen. Und deswegen versorgt es sie, sicher mit einem Zeichen oder mit einem Wunder. Jesus will, dass sie nicht bei der Hoffnung auf eine vorübergehende Erfüllung von Bedürfnissen stehen bleiben. Es geht um nicht weniger als das ewige Leben. Und was ist schon ein voller Bauch, ein gutes Leben, bescheidener Luxus, ein Ferienhaus in Schweden, eine gesicherte Rente, eine harmonische Familie gegen das, was Jesus geben will, das ewige Leben? Das sind alles schöne Dinge und die werden uns vielleicht auch geschenkt, aber das war jetzt nicht das Ding, um das es Jesus ging. Und es geht hier nicht um die Wurst, ausnahmsweise. Das sind wir Deutschen ja klasse. Ne? Also Wurst findet man genauso wenig in der Fülle und Qualität wie Brot in der anderen Welt. Das Brot steht hier für das ewige Leben. Und ich benutze mal dieses Bild, dass die Wurst wohl das ist, was Menschen sich vorstellen, was Jesus für sie in ihrem Leben so tun könnte. Also Brotkönig, ein sorgenfreies Leben, Brot oder halt ein Leben ohne Arbeit. Das war so der Gedanke scheinbar bei den Juden. Wir haben erstmal so etwas Ähnliches in Peru erlebt. Die Petra hatte im Krankenhaus, wo wir gearbeitet haben, neben den Tätigkeiten als Röntgenassistentin, also die hat eigentlich so viel gemacht, das weiß ich wahrscheinlich gar nicht mehr, was sie alles gemacht hat, da war sie auch für die Organisation von Feiern zuständig. Und gefeiert wurde da dauernd und immer und irgendein Jubiläum und so. Und diese Feiern wurden auch dann ausgerichtet, wenn so wichtige Persönlichkeiten des Staates kamen. Und in unser Krankenhaus kam auch mal der Gesundheitsminister, ganz wichtig. Und damit haben wir natürlich auch ein bisschen Werbung für uns gemacht, dass wir auch es leichter haben bei den Behörden. Und da gab es immer viel zu essen, immer. Alle Peruaner essen gern und viel. Und am liebsten dann natürlich auf Kosten derer, die das Feier ausrichten. Und es war auch normal. Aber sie haben natürlich auch viel gegeben, wenn sie selber gefeiert haben. Und wir hatten eine Besonderheit vorbereitet. Wir Deutschen hatten uns, also einer von uns hatte sich eine Getreidemühle besorgt. Also hier, Korn mahlen. Und was es in Südamerika kaum gibt, Roggen. Roggen gibt es da fast nicht, sondern nur fast nur Weizen und Gerste. Und in Peru gibt es auch fast nur Brot, Weizen und Mais. Die würden eher sagen, unser täglich Kartoffel auch gibt uns heute. Also Kartoffel ist so die Grundnahrungsmittel. Brot gibt es schon auch, aber eher so Fladen und ja, ich kann schon essen, ist schon gut, aber wir sind da was anderes gewöhnt. Und wir haben uns dann eben bei dem Gesundheitsministerbesuch so ein richtig schönes deutsches Schwarzbrot serviert. Also richtig kernig und dick und halt schwarz. Aber was wir so schätzen in Deutschland, das schätzen die Peruaner gar nicht. Die haben eigentlich den Belag runtergegessen und das Brot liegen lassen. Da haben wir echt gedacht, also es ist nicht nur ein kultureller Unterschied, Es ist eine Sache des Geschmacks. Es war nicht wie Buchauer Brot, das hätten sie bestimmt nicht liegen lassen. Obwohl, wie gesagt, man merkt daran, wie unterschiedlich die kulturell entwickelten Geschmäcker sind. Selbst der Gesundheitsminister hat bloß den Käse und die Wurst gegessen. Schon ein wenig enttäuschend, aber gut. Okay, einfach auch nochmal in dem Bild zu bleiben, Jesus wollte das richtige Brot, die himmlische Speise bringen und nicht nur den Belag, den wir uns vielleicht wünschen. Natürlich ist Wurst was Schönes, ne? Aber das Brot ist das, was uns das Leben gibt. Und ich glaube auch, wir könnten gut ohne Käse und Brot Wurst leben. Aber Brot, das ist schon eine andere Hausnummer, finde ich. Und er wollte auch kein Brot bringen, das nur 6 Stunden satt macht, je nachdem, wie groß der Magen ist und was man sonst dazwischen isst, bis der nächste Hunger kommt. Ja, er redet von sich als dem Menschensohn in diesem Vers gerade. Und er weist darauf hin, dass er derjenige ist, der dieses Brot geben kann, diese himmlische Speise. Und er trägt das Siegel und Gottes, hat er gesagt. Er hat quasi hier seinen himmlischen Personalausweis gezeigt, ne? Ich bin der Menschensohn. Menschensohn bedeutet, das war der Titel für den Messias. Und Siegel bedeutet ja, wenn man Siegel irgendwo drauf haut, dann weiß man ja, das ist authentisch und es kommt von da, da oder da, der hat es unterschrieben. Und dieses Siegel beschreibt oder sagt er, dass auf ihm ist. Und das scheint das Volk erst einmal zu beeindrucken. Und das sagen sie, oder da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Menschensohn mit dem Siegel Gottes. Welche Werke wollen sie denn tun? Und wozu soll sie denn die himmlische Speise befähigen? Ich frage mich, warum sie eben fragen, welche Werke sollen wir tun, dass wir Gott, also was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Wollten die auch sowas wie Brotkönige werden oder besondere Fähigkeiten erlangen? Und dass quasi, wenn sie Gott oder so seine Speise einnehmen, dass sie dann irgendwelche tollen Sachen so wie Jesus macht? So klingt das ein Stück weit in meine Ohren. So einen ähnlichen Vorgang gibt es übrigens auch in der Apostelgeschichte. Da gibt es einen Zauberer, der Simon heißt. Und als Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt mir auch mit diese Macht, dass der, den ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Also dieser ehemalige Zauberer, wie auch bei diesem Juden, bei dem Volk, das um Jesus war, geht es den Menschen scheinbar mehr um die Gaben, die Jesus geben kann, als um den Geber. Es geht um die Verfügbarmachung der Kraft Gottes für eigene Zwecke. Aber Jesus geht es darum, in der Tiefe unseres Seins etwas in Ordnung zu bringen. Die Beziehung zu Gott. Und daher enttäuscht er diese Idee. Er sagt, das einzige Werk, das ihr tun müsst, ist, glaubt an den, den Gott gesandt hat. An ihn, an Jesus. Das ist das göttliche Werk, zu dem er sie auffordert. Nicht mehr und nicht weniger. Und das führt zum ewigen Leben. Und ganz irdisch gesinnt sind sie immer noch. Das ewige Leben haben sie irgendwie nicht im Blick. Und vielleicht wollten sie tatsächlich was anderes hören. Und dann sagt uns eben der nächste Vers, dass sie an der Person Jesu zweifeln. Also jetzt soll er sich beweisen, dass der sowas sagen darf. Sie führen eben eine große Person der Geschichte Israels an, Mose. Und laut ihnen gab ja Mose dem Volk Brot vom Himmel damals, irgendwann in der Wüste, Manna. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot vom Himmel gab er, in Klammern Mose, ihnen zu essen. Jesus soll zeigen, was er kann. Auf diese doch noch sehr irdisch ausgerichtete Frage: Kannst du, Jesus, damit konkurrieren, was Mose getan hat? Was tust du, um dich zu beweisen? In Klammern, hat er nicht vorher schon genug bewiesen? Nee, jetzt wieder. Jesus lässt sich ja da nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Also er lenkt den irdischen Blick wieder weg vom Mensch Mose, der nämlich auch nur weitergab, was er vom Herrn des Himmels bekommen hatte. Gott gab Brot, nicht Mose. Und dann stellt er sofort wieder den Bezug zu heute her. Der Vater gibt die himmlische Speise. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Wieder nicht verstanden. Wieder laufen die Gedanken der Menschen in eine andere Richtung. Sie fragen nach Brot, das ihre Bäuche füllt, nicht ihre Herzen. Und jetzt spitzt Jesus die Rede aufs Wesentliche zu. Jetzt geht es ums Ganze. Jetzt geht es um das, was er unmissverständlich klar haben will. Es geht um seine Person, seine Rolle, seinen Auftrag. Es geht um die Seligkeit, und zwar derer, die geistliche Seligkeit suchen. Selig sind die, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, nicht nach Brot für den Bauch, denn sie sollen satt werden. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, jetzt kommt der Gong, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Also es geht um Jesus. Jetzt hat er klar gemacht: An mir geht nichts vorbei. Wenn man zum Vater will, wenn man zum ewigen Leben will, wenn man selig werden will. Zu ihm kommen ist das Einzige, was notwendig ist. Kein Einhalten der Gebote, kein irdisches Glück, kein anderer Weg macht satt. Er ist es. Jesus sehen und glauben. Das konnte das Volk nicht oder wollte nicht oder traute ihm nicht über den Weg. Und schon, ehrlich gesagt, für die damals musste es schon eine Herausforderung gewesen sein, weil die Tradition hat sie ja geprägt, dass man das Verhältnis zu Gott durch Gebote und religiöse Riten in Ordnung hält. Und es klingt schon unglaublich, einfach nur dieser Person Glauben schenken und vertrauen. Oder ist es ungleich schwerer, tun wir uns schwerer, einer Person zu vertrauen, Jesus, als unseren kleinen Beitrag, den wir meinen, bringen zu können, um Gott zu gefallen? Und dann kommen jetzt Worte, die meines Erachtens Vertrauen und Glauben wecken sollen. Und die so groß sind, die Worte des ewigen Lebens sind. Und das bekennt einer seiner Jünger nach dieser Geschichte, wo alle schon weg sind, selber auch, dass er Worte des ewigen Lebens hat. Und da war der Großteil eben der Menge schon weg. Für mich sind es große, verheißungsvolle Worte. Im Vers 37 steht: Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Jeder, der zu Jesus kommt, ist vom Vater übergeben. Also das heißt, wenn ihr hier sitzt und an Jesus glaubt, dann ist es von höchster Stelle übergeben. Ihr seid zu Jesus gekommen, das hat er mit dem Vater ausgemacht, dass das reicht und gut ist. Der Vater hat Jesus das gegeben, dass wer zu ihm kommt, es ist in Ordnung, das genügt. Hier geht es jetzt nicht darum, wenn man jetzt denkt, wir sind alles nicht da, aber es geht darum, dass Jesus derjenige ist, der die Erlösungsmacht in seinen Händen hat. Es ist ihm alles übergeben. Jeder, der kommt, kriegt die absolute Absolution. Und Gott hat sich in Jesus auf Freispruch festgelegt. Dann heißt es, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ultimative Zusage. Niemand, wer auch immer du bist, was auch immer du getan hast, was auch immer passiert ist, wie und ob dein Leben gelungen ist, wann du kommst, als Kind oder auf dem Sterbebett, niemand wird abgewiesen. Denn ich bin vom Himmel gekommen. Er beruft sich auf seine himmlische Herkunft. Der irdische Brotkönig, wenn wir ihn zu unserem irdischen Brotkönig machen wollen, dann ist das unter seiner Würde. Er will viel mehr. Keine satten Bäuche mit Brot gefüllt, sondern er will für uns das ewige Festmahl im Himmel. Er sagt weiter, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und fragt sich, oder ich mich, warum betont er das? Weil Jesus ist auch Gott und tut doch den himmlischen Willen, an dem ist er doch beteiligt. Er ist auch Mensch und er ordnet sein ganzes Sein, auch sein menschliches Sein, dem Willen Gottes unter, weil er hat die Gefühle. Und die können wir vor allem zum Beispiel im Garten Gethsemane vor seiner Gefangennahme sehen. Da kämpft er um den Willen Gottes, aber er ordnet auch seine Gefühle, sein menschliches Sein unter. Und er beruft sich auf diese göttliche Sendung. Und ihm geht es nicht um seine Ehre. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum er nicht Brotkönig sein will mit irdischen Ehren. Und dann sagt er nochmal, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was mir gegeben ist. Ihr seid Jesus gegeben, wenn ihr bei Jesus seid, und euch verliert er nicht. Steht da so. Ist das nicht schön? Ist das nicht gut? Mich tröstet das in tiefs. Es ist Gottes Wille, dass selbst das schwärzeste Schaf durch Jesus nicht verloren gehen soll. Im Himmel ist beschlossen, dass du immer kommen kannst zu Jesus, zum Brot des Lebens, zur himmlischen Speise, die wir einnehmen dürfen, die uns das Innere ändert und etwas Ewiges beginnt. Dann sagt er, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Wie das genau sein wird, weiß ich nicht. Jesus sagt zum verstorbenen Lazarus, der war schon verwest und schon stinkend, komm heraus aus dem Grab. Also es klingt sehr persönlich, er wird zu dir und mir wahrscheinlich irgendwie sagen, komm, es ist vorbei. Jetzt beginnt etwas völlig Neues. Alles ist jetzt wirklich gut, unvorstellbar schön. Gott ist alles in allem. Und dann, gleich noch einmal für alle, die Wiederholung brauchen, sagt Jesus, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Zweimal hintereinander, doppelt unterstrichen. Was hält dich ab? Was wollen wir mehr? Es geht nicht um die Wurst, es geht ums Brot. Ihr erinnert euch. Wurst gibt es auch. Wir erleben auch Fürsorge auf Erden von Jesus. Hilfe und so weiter. Aber sein Hauptwerk ist die Erlösung der Menschen zum ewigen Leben. Ja, wir dürfen hoffen, dass er unser tägliches Brot gibt. Aber vorher steht im Vater unser, dass sein Wille im Himmel wie auf Erden geschehen soll. Und dann gibt er uns das tägliche Brot heute. Also wenn wir nur um das tägliche Brot bitten, werden wir enttäuscht und werden über Jesus murren, wie die Juden. Wir erinnern uns, wie sehr sie hinter Jesus her waren, und dann steht er fast alleine da. Da steht nämlich, da murrten die Juden über ihn, weil er sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Auf einmal ist er wieder so. winzig. Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel gekommen? Was führt zu dieser Haltung? Wenn wir Menschen nur einen irdischen Blick haben, entweder soll Jesus unsere irdischen Bedürfnisse stillen und sonst interessiert uns sein Erlösungswerk nicht. Oder der irdische Blick macht Jesus nur zu einem Menschen. Dann allerdings, müssen wir sagen, ist er ein Hochstapler. Weil das, was er dann alles gesagt hat, wäre ja Betrug und wäre Anmaßung, dass er vom Himmel kommt und so weiter. Aber sie haben das damals getan. Und dabei ist er so viel mehr. Und etwas später in der Geschichte, als Jesus fast alle verlassen hatten, sagt Petrus große Worte. Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes, nicht der Brotkönig. So stillt Jesus unseren Hunger ganz innen tief drin. Und so wird das Brot des Lebens auch eine Speise, die uns erlöst. Amen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so viel mehr willst. Ich danke dir, dass du so viel mehr bist als ein Hungerstiller für uns Hungerleider, sondern du willst so viel mehr tief in uns wirken. Und ich bitte dich, dass wir das erfassen, dass das immer mehr Menschen erfassen in unserer Umgebung, dass wir davon nicht schweigen, dass du das Grundproblem löst und sicherlich auch das Leben segnest, das folgt. Aber erstmal willst du unser Herzenskönig sein. Ich danke dir, dass wir dir gegeben sind vom Vater und du uns nicht verloren gehen lässt. Du hast uns und da freue ich mich drüber. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam singen und Gott loben dafür. Und das nächste Lied spricht auch ein Stück weit in dieser Diskrepanz zwischen Gott und Mensch. Aber das Lied macht ganz eindeutig, dass Jesus mehr ist als nur ein Mensch, nur ein Brotkönig. Er ist der, vom Himmel gekommen ist. Und nach dem Amen beten wir weiter, wie uns der Herr es gelehrt hat. Und wer kann und möchte, darf sich dazu erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne euch der Vater, der euch Jesus gegeben hat, dass keiner verloren wird. Es segne euch Jesus, der Sohn, der für euch ganz tief in euch drin den Hunger stillt, der euer König des Herzens ist und bleiben will. Und es segne euch der Heilige Geist, der uns sagt, wer Jesus ist, dass er der Herr ist im Himmel und auf Erden. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Ja, mir bleibt nur Danke zu sagen für alle, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Es ist wirklich ein Geschenk, Gemeinschaft zu haben. Und ja, wir spüren dann wirklich immer wieder, wie Jesus unser Brot ist. Und gerade so in dem Zusammensein und das Miteinander Gottesdienst feiern, merkt man das besonders. Und so kann ich euch jetzt eine wunderschöne Woche wünschen. Es bleibt noch zu sagen, dass wir uns immer sehr freuen, wenn ihr uns finanziell unterstützt, die Gemeinde unterstützt. Man kann jetzt, wenn man rausgeht, was einlegen oder eben, es ist hier auch immer angezeigt, das Spendenkonto. Wir danken euch ganz, ganz herzlich. Und wir haben nächstes Wochenende hier ein richtiges Gewusel. Da wird Bausteinewelt sein. Das heißt, viele Kinder sind da und werden hier bauen miteinander mit den Legos. Und am Sonntag ist der Abschlussgottesdienst um 10.30 Uhr. Wir laden euch ganz herzlich ein, auch zu kommen, auch für dieses Wochenende zu beten. Es ist ganz wichtig, auch dass die Kinder wirklich auch nicht nur spielen, sondern auch von Jesus erfahren. Und dass wir ja dann auch genügend Leute sind, die dann mit abbauen, da laden wir euch ein. Jeder, der kann, noch ein bisschen da zu bleiben, um mit abzubauen oder überhaupt an diesem Wochenende zu helfen. Ihr könnt euch melden. Ja, und voraus möchte ich schon noch sagen, dass am 3.4. die Biene zu uns kommt und um 14.30 Uhr und uns ja, erzählen wird, sie ist ja jetzt hier im Heimaturlaub, um überall Werbung zu machen und zu erzählen von ihrer Arbeit. Das wird bestimmt schön, vielleicht wollen wir uns auch vorher oder nachher noch zusammentreffen, ein bisschen vielleicht kochen oder Kaffee trinken, mal sehen. Ja, da wird es auch nach dem Gottesdienst ein Kaffee geben und ein bisschen was zu naschen. Einen wunderschönen Sonntag euch und eine gesegnete Woche, dass wir dieses Brot des Lebens und das Wasser des Lebens in uns aufsaugen und aufnehmen. Behüt euch Gott.